Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Wissen durch Identität und trennendes Wissen, Teil 3. Wir hatten am Ende unseres letzten Podcasts gesehen und festgehalten, dass alles Wissen, Wissen durch Identität, Wissen durch unmittelbaren Kontakt, getrenntes Wissen, dass also auch die Formen von Wissen, die uns als Unwissenheit erscheinen oder die wir so nennen, aus einer Quelle stammen. Dass das eigentliche, tatsächliche Wissen, das Wissen durch Identität, aus unserem Innersten aufsteigt und dann, nach und nach, in den unterschiedlichen Ebenen und Teilen unseres Wesens verschiedene, verminderte Formen annimmt. Bislang haben wir all dies aus der Perspektive von Bewusstsein betrachtet, von reinem Bewusstsein in Form von Wissen. Wenn wir uns der dynamischen Seite zuwenden, der kosmischen Kraft und dem Wirken dieser Kraft, dann sehen wir, dass sich diese Kraft in Strömen, in Wellen von Energien bewegt. In Strömen und Wellen, die Wesen, Formen, Geschehnisse und Bewegungen immer wieder neu zusammenbauen, zusammensetzen, die in all diese Dinge eintreten, durch sie hindurchgehen, sich in ihnen formen und die sich dann aus diesen Formen heraus auf andere Dinge und Wesen werfen, um diese dann wiederum zu durchdringen und sie entsprechend zu modulieren. Aus unserer Perspektive, aus der Perspektive des Individuums, der einzelnen Form, sind wir ein Empfänger, eine Art Radioempfänger und ein Dynamo, ein Generator oder Verteiler dieser kosmischen Kräfte und Energien. Wir leben in einem ständigen Strom von mentalen und vitalen Energien, die wir von anderen empfangen und die wir an andere weitergeben. Dieses beständige, ununterbrochene Wirken bleibt unserem Oberflächenbewusstsein verborgen. Doch unser inneres, subliminales Wesen weiß um diese Dinge und spürt sie, wenn auch nur, wie wir sehen werden, durch unmittelbaren Kontakt, nicht in Identität mit ihnen. Wenn wir nun vom individuellen Subliminal in das kosmische Bewusstsein eintreten, werden wir uns dieses Spiels kosmischer Kräfte in einer viel weiteren, tieferen, innigeren Weise bewusst, wenn auch in gewisser Weise nur teilweise. Wir wissen darum, wir nehmen dies alles wahr, doch die tatsächliche Dynamisierung, die Manifestation dieser Mächte und Kräfte in uns und durch uns bleibt unvollständig. Wir sind eins mit dem kosmischen Selbst, mit dem, der wahrnimmt, aber nicht eins mit der gesamten kosmischen Natur. Wir als Individuum bilden notwendigerweise eine Auswahl dieser Kräfte ab. Etwa so, wie wir in einem Radio nicht gleichzeitig mehrere oder gar alle Sender einstellen können. Oder, um den Begriff des Dynamos, des Generators zu verwenden, er ist genau dazu da, dafür geschaffen, es ist seine raison d'être, ausgewählte Energien zu bündeln, zu konzentrieren und sie dann in geformten, kanalisierten und zielgerichteten Strömen wieder hinauszugeben, zu verteilen. Würden wir alle kosmischen Energien gleichzeitig verkörpern, würden all diese Energien gleichermaßen durch uns hindurch strömen, dann hätte unsere individuelle Existenz keinen Sinn. Es würde schlichtweg keinen Unterschied machen, ob wir da sind oder nicht da sind. Es würde kein Wirken eines individuellen Mentals, eines individuellen Lebens oder Körpers geben, sondern wir wären dann ein unpersönliches oder überpersönliches Zentrum, ein Kanal, durch den die universalen Kräfte ungehindert und ohne jede Auswahl hindurchfließen. Auch dies ist möglich, gehört aber einem anderen Bewusstseinszustand, einer höheren Spiritualisierung an. Ein Zustand, der weit jenseits dessen liegt, was wir als gewöhnliches mentales Bewusstsein verstehen. So kann sich in dem Bewusstseinszustand, in dem wir uns in diesem Kontext bewegen, ein universalisiertes Subliminal, ein universalisiertes inneres Wesen als eins mit dem kosmischen Selbst und dem Selbst von allem wahrnehmen. Die Dynamisierung dieses Wissens aber bleibt begrenzt. Genauer gesagt, das Wissen um die kosmische Natur in all ihren dynamischen Bewegungen beruht nicht auf einer vollständigen Identität mit dieser Allnatur, sondern es ist eine Art Übersetzung, eine Übertragung von Identität in einen intimen und unmittelbaren Kontakt mit dieser Natur. Gewiss mit einer klareren und tieferen Schau und um einiges machtvoller, um einiges effizienter und wirksamer, was die Wirkung auf andere Menschen, Dinge und Geschehnisse anbelangt, aber eben dennoch begrenzt, unvollständig. Wir halten also an dieser Stelle fest, dass wir in unserem inneren Wesen, in unserem inneren Mental, inneren Vital und subtil-physischen zwar ein weitaus größeres, aber eben kein vollständiges Wissen besitzen. Und dies selbst dann, wenn sich unser subliminales Wesen in das kosmische Bewusstsein weitet. Wenn wir wirklich wissen und erfahren wollen, was Wissen durch Identität in seiner Reinform ist, müssen wir über die Grenzen dieser inneren Welten hinausgehen. Entweder nach unten, ins Unterbewusstsein, oder nach oben, ins Überbewusste. Einfacher ist, naturgemäß, der Abstieg, das Eintauchen ins Unterbewusste. Doch dort ist die Identität, das Einssein, dunkel, obskur, ein trübes Meer, in dem alles blind ist, tastet. Das universale Bewusstsein gleicht dort, im Unterbewusstsein, einem unbewussten Massenbewusstsein. Und das Individuelle, die Wahrnehmung von sich selbst als individuelle Form, ist eher instinktiv als wirklich bewusst, ist in gewisser Weise unnormal, vage, schemenhaft, kaum greifbar. Wissen durch Identität ist vorhanden, doch es offenbart sich nicht. Es bleibt in den dunklen Schleiern verborgen, mit der Dunkelheit verwoben. In den überbewussten Ebenen ist dies anders. Hier gründet sich alles auf einem freien, leuchtenden, spirituellen Bewusstsein. Und wir können dort den Ursprung und die Natur der unterschiedlichen Wissensformen, von Wissen durch Identität und von getrenntem Wissen, klar ausmachen und voneinander abgrenzen. Und genau dies wollen wir nun tun. Beginnen wir mit dem Wissen durch Identität. In der höchsten zeitlosen Existenz, im höchsten zeitlosen Dasein sind Existenz, Sein und Bewusstsein eins. Dies mag uns in gewisser Weise unverständlich erscheinen, da wir den Begriff Bewusstsein immer mit einer gewissen Bewegung oder Vibration verbinden. etwa mit irgendwelchen Gedankenströmen oder Sinneserfahrungen. Dies ist aber nur eine Seite von Consciousness, eine Seite von Bewusstsein. Denn Bewusstsein kann auch dort sein, wo es dies nicht gibt, wo es nicht die geringsten Anzeichen für ein vorhandenes Bewusstsein gibt. Bewusstsein existiert, ist auch dann, wenn es sich aus jeglichem Wirken, aus jeglichen Formen zurückgezogen hat, wenn es in reiner Existenz, in reinem Sein absorbiert ist und sogar dann, wenn es die Erscheinung von Nicht-Existenz annimmt. Bewusstsein ist sozusagen alles und in allem. Es ist im reinen Sein, im traumlosen Schlaf, in einer blinden Trance, in Zuständen, die ohne jegliche Wahrnehmung sind. In seinem höchsten zeitlosen Zustand ist Bewusstsein also eins mit Sein, vollkommen still und unbewegt. Es ist dort nicht eine von irgendetwas anderem getrennte Wirklichkeit, sondern die dem Sein eingeborene Selbstwahrnehmung, die dem Sein inhärente Wahrnehmung seiner selbst. Anders gesagt, es gibt dort keine Notwendigkeit für Wissen, für etwas, das gewusst werden muss und etwas, das wissen muss. Da ist nichts, was ich in irgendeiner Weise betrachten muss, um sich selbst zu wissen. Nichts, was begreifen muss, dass es ist. Und dieser Zustand, dieses Wissen durch reine Identität, ist nicht nur der des reinen Seins, der reinen Existenz, sondern auch der der ursprünglichen Allexistenz. Denn diese Selbstexistenz ist nicht nur ihrer selbst bewusst, sondern auch all dessen, was sich in ihr selbst befindet. Auch hier nicht durch Selbstbeobachtung oder Selbstbetrachtung, sondern durch dasselbe inhärente Bewusstsein. Alles ist es selbst, und genau deshalb ist es sich allem, was es ist, bewusst. Und dies gilt ebenso, und das ist für unsere Betrachtungen wichtig, für alles, was in der Zeit ist, für das Dasein in der Zeit. Das Universum, das universale Dasein, weiß um sich selbst, weiß um alles, was es ist, quasi von selbst. Und zwar genau deshalb, weil der kosmische Geist, der Cosmic Spirit, tatsächlich alles ist, weil alles sein Dasein, seine Existenz ist. Dies ist Wissen durch Identität in seiner ursprünglichen Form, sozusagen in Reinform. Es gibt darüber hinaus aber noch einen anderen Zustand spiritueller Wahrnehmung. Ein Zustand, der sozusagen gleichzeitig stattfindet oder stattfinden kann. Denn neben diesem reinen Zustand von Wissen durch Identität, dieser reinen Selbstbewusstheit, kann der Geist, der Spirit, ohne dass dieser in irgendeiner Weise berührt oder modifiziert wird, einen weiteren Bewusstseinszustand annehmen. Eine Wahrnehmung, die darauf beruht, dass das Bewusstsein etwas in sich einschließt, in sich aufnimmt und dass es irgendetwas innewohnt, sich sozusagen in etwas befindet. Es schaut alles Dasein, alle Daseinsformen in seinem einen Dasein. Es enthält alle Daseinsformen, alles Dasein in sich selbst und es weiß sie als Sein seines Seins, als Bewusstsein seines Bewusstseins, als Macht seiner Macht, als Wonne seiner Wonne. Es ist das Selbst in allem, in allen Daseinsformen, und es weiß sie, weiß alles, was in ihnen ist und geschieht, durch sein alles durchdringendes, innewohnendes Selbstsein. Doch all dieses Wissen, all diese Wahrnehmung, und das ist wichtig und wesentlich, ist wesenhaft, eingeboren, quasi automatisch. Es bedarf dazu keines Wirkens, keines Handelns. Es gibt nichts, was betrachtet oder irgendetwas tut, um zu wissen. Anders gesagt, Wissen ist kein Wirken, nichts, was wird oder entsteht, sondern ein Zustand, rein, innewohnend, immer da, immer vorhanden. Die Basis dieses Wissens, die Basis allen spirituellen Wissens, ist genau dieses Bewusstsein, ein Bewusstsein von Identität und durch Identität. Und genau dies ist es, was die Upanishad in ihren drei so oft zitierten Sätzen in einer für uns verständlichen Sprache zu formulieren sucht. Er, der alles Dasein, alle Daseinsformen im Selbst schaut, ein Bewusstsein also, das alles einschließt, in sich aufnimmt, in sich beheimatet, er, der das Selbst in allem Dasein, in allen Daseinsformen schaut, ein Bewusstsein, das allem innewohnt, das in allem ist, und er, in dem das Selbst, alles Dasein, alle Daseinsformen geworden ist, ein Bewusstsein, ein Wissen durch Identität. In dieser Selbsterfahrung des Geistes, des Spirit, kann nun etwas weiteres geschehen. Etwas, das unserem gewöhnlichen Menschsein ein klein wenig vertrauter ist, das aber dort, im Geist, immer noch wesenhaft ist. Das sich dort immer noch selbst offenbart, das dort immer noch eine Wirkweise von Identität ist. Denn der Geist, Spirit, kann eine, sagen wir, Bewusstseinsperspektive, einen Bewusstseinszustand annehmen, in dem es etwas gibt, was bislang nicht da war oder in Erscheinung trat. Ein Akt oder eine Bewegung des Wissens, eine Art Vorgang. Der Geist betrachtet sich selbst und wird dabei zum Wissenden und gleichermaßen zum Gewussten, wird in gewisser Weise zum Subjekt und Objekt, zum Subjekt und Objekt in einem, und zwar in seinem eigenen Selbstwissen. Wichtig ist dabei, wir hatten dies eingangs schon betont, dass es sich bei dieser Differenzierung zwischen dem Wissenden, dem Gewussten und dem Vorgang des Wissens nicht um irgendeine Form von Trennung, also um getrenntes Wissen handelt, und dass die Wirkweise von getrenntem Wissen, die uns so vertraut ist, hier auch noch nicht beginnt. Und dennoch, in dem Augenblick, in dem etwas von sich selbst zurücktritt, in dem etwas sich als Objekt wahrnimmt, entsteht eine Art Nukleus, ein erster Samen von dem, was wir als spirituelles Wissen bezeichnen könnten, also eine Art Vorgang, der zwischen dem, was wahrnimmt, und dem, was wahrgenommen wird, vermittelt. Eine spirituelle Schau entsteht. Etwas dringt in etwas ein, durchdringt es. Es gibt ein spirituelles Empfinden, in dem man alles als sich selbst schaut, fühlt und sich auf diese Weise mit allen und allem verbunden fühlt. All dies ist immer noch Schau, Wissen durch Identität. Doch der Vorgang des Eintretens, Durchdringens, Umfassens wird in sich selbst wahrnehmbar. Und tatsächlich ist diese Bewegung, dieser Vorgang, die eigentliche Essenz und grundlegende Substanz dessen, was wir Denken nennen. Nicht das Denken, das etwas ihm Unbekanntes entdeckt, sondern das etwas, was es schon weiß, aus sich selbst herausbringt. Und in dem Bewusstsein, dass all das noch in ihm ist, es selbst ist, objektiviert. Sozusagen in einen erweiterten Raum seines Selbstseins, seiner Selbstwahrnehmung, als Objekt seines Selbstwissens. Bildlich können wir uns vielleicht einen Kreis vorstellen, ein Selbstsein, in dem irgendwo ein Punkt erscheint. Dieser Punkt ist immer noch innerhalb des Kreises, ist Teil der Identität des Kreises, doch er ist wahrnehmbar, ist auch innerhalb des Kreises, des Ganzen, ein ganz bestimmtes Objekt. Unser gewöhnliches Denken würde den Punkt außerhalb des Kreises, außerhalb unseres eigenen Selbstseins sehen, ihn außerhalb von uns entdecken. Neben der spirituellen Schau, dem Nukleus von Denken, gibt es jedoch ebenso, was unser Mental oft vergisst, eine spirituelle Emotion, eine spirituelle Sinneswahrnehmung und eine Vermischung, Durchdringung, eine Art Spiel von Einheit mit Einheit, von Dasein mit Dasein, von Bewusstsein mit Bewusstsein, von Seinsseligkeit mit Seinsseligkeit. Da ist eine Freude von vertrauter, intimer Getrenntheit in Identität, von Liebe, die mit Liebe in höchster Kommunion verbunden ist, und eine Wonne all der vielen Mächte, Kräfte, Wahrheiten und Wirklichkeiten, all der vielen Wesen und Daseinsformen dieser ewigen Einheit, all dieser Formen und Gebilde des Formlosen. Und es ist ein wirklich freies Spiel. All diese Formen, Wesen, Kräfte und Mächte sind nicht in irgendeiner Weise erschaffen, erdacht, ersonnen oder in irgendeiner Weise angeordnet, sondern sie sind sozusagen spontan, sind leuchtende, ihrer selbstbewusste Substanz des spirituellen Einen. Eine Substanz, die, wenn man es so sagen will, aktiv wird. Der Geist, Spirit, wird Schau. Er wird, indem er schwingt, vibriert, Empfindung. Er wird, selbstleuchtend, Wahrnehmung, erfassen, begreifen. Es ist eine Selbsterfahrung, die sich zwischen reiner Identität und einer vielfachen Identität bewegt. Und es ist Wonne, die Wonne einer ganz fein differenzierten, intimen Einheit und einer in sich selbst versunkenen Glückseligkeit gleichermaßen. Kommen wir nun zum getrennten Wissen. Wenn wir all das in Betracht ziehen, was wir eben zur Natur von Wissen durch Identität festgehalten haben, dann könnten wir sagen, dass getrenntes Wissen im weitesten Sinne dort beginnt, wo die Wahrnehmung von Differenziertheit, von Unterschiedlichkeit stärker wird als die Erfahrung von Einssein, von Identität. Die Identität geht noch nicht verloren. Das Selbst erfährt sich immer noch als eins mit dem, was es ist, mit dem Objekt. Es gibt noch kein Selbst und Nicht-Selbst, sondern nur ein andersartiges Selbst. Doch innerhalb dieser Identität wird die Unterschiedlichkeit, das Anderssein, sozusagen bis an die Grenze gebracht. Die Wahrnehmung von Identität wird bewahrt, aber sie tritt immer stärker in den Hintergrund. Wie ein Nachthimmel, auf dem sich einzelne Sterne abbilden. Das Wissen durch wechselseitigen Austausch beginnt, das Wissen durch Identität zu überlagern. Und dieses Wissen durch Identität scheint nun nicht mehr die Ursache allen Wissens zu sein, sondern das Ergebnis des Wissens. Eines Wissens durch Berührung, durch Kontakt. Und schließlich, in einem nächsten Schritt, tritt diese Wahrnehmung, dieses Wissen durch Identität, hinter einen Schleier. Und nur das wechselseitige Spiel, das Wechselspiel zwischen Dingen, Wesen und Kräften, bleibt sichtbar, fühlbar, wahrnehmbar. Die Identität ist immer noch da, wird aber nicht mehr unmittelbar erfahren. An ihre Stelle tritt nun etwas anderes, ein Kontakt, der unmittelbar erfasst und durchdringt, der sich mit dem Objekt vermischt, sich mit ihm austauscht. In diesem Feld, in dieser Wirkweise, ist Wissen immer noch intim, innig, vertraut. Noch ist es nicht so, dass ein Selbst einem anderen Selbst begegnet, sondern es herrscht eine Art Gemeinsamkeit, ein inniges Verstehen. Die wirkliche Getrenntheit, ein wirkliches Anderssein, eine Unwissenheit, die erst wieder zu wissen werden muss, existiert noch nicht. Es ist keine vollständige Einheit mehr, aber doch intime Nähe, tatsächliche Verbundenheit. Genauer gesagt, das Objekt, das, was gewusst wird, ist im Bewusstsein dessen, was wissen will oder weiß, immer noch enthalten, wie der Punkt im Kreis. Das Bewusstsein umhüllt quasi das Objekt, doch dieses Objekt ist nun als gesondertes Element sichtbar, und das Wissen darum muss durch ein wiederentdecktes oder wieder hervorgeholtes Wissen aktiv erlangt werden. Das Bewusstsein muss auf das Objekt eingehen, dort einen Moment verweilen, muss sich darauf konzentrieren und es sozusagen wieder in Besitz nehmen, als Teil seiner selbst. Zwar durchdringt das Bewusstsein immer noch das Objekt, doch dies führt nicht mehr zu einer unmittelbaren Identität. Das Bewusstsein nimmt sozusagen alles, was es durchdringt, in sich auf und trägt es dann zu dem, was wissen will, zum Subjekt zurück. Ein unmittelbarer Kontakt ist da, doch das Wissen gründet sich eben nur auf diesen Kontakt. Es weiß, was es berührt und in dem Umfang, in dem es berührt. Die unmittelbare Wahrnehmung, die unmittelbare Schau, das unmittelbare Empfinden existieren weiterhin. Das Bewusstsein schaut und spürt nicht nur die Oberfläche des Geschauten, des Objektes, sondern auch das, was in dessen Innerem ist. Tatsächlich befähigt uns ein solcher Zustand, diese Wirkweise von Wahrnehmung, von Wissen, dazu, uns mit anderen zu vereinen. Indem wir das Bewusstsein des Gegenüber in uns annehmen, zu diesem werden, oder indem wir zulassen, dass andere dies mit unserem Bewusstsein tun. Oder wir können uns diesem Einssein annähern, indem wir uns gegenseitig in unser Bewusstsein einschließen, uns durchdringen, uns einander besitzen. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass das jeweilige Subjekt, also das, was wissen will, sich all dieser Bewegungen und Wirkweisen absolut bewusst ist und all seine Beziehungen zu den Dingen, Wesen und Kräften, die es umgeben, beruhen auf diesem Wissen, dem Wissen durch unmittelbaren Kontakt, einem Wissen, wir hatten es gesagt, das unserem inneren, subliminalen Wesen vertraut ist, das unserem äußeren Wesen, unserer äußeren Natur jedoch ausgesprochen fremd ist. Wir sehen also, dass dieses Wissen durch unmittelbaren Kontakt zwar noch ein Spiel von Wissen ist, doch von begrenztem Wissen, von einem in gewisser Weise bereits getrennten Wissen. Es entspricht dem Wissen, das wir in den höheren mentalen Welten bis hin zum Übermental, zum Overmind finden und in verminderter, noch getrennterer Form in den tiefer liegenden feinstofflich-mentalen Welten, die uns durch den Schleier der Unwissenheit, die uns umgibt, verschlossen bleiben. Tatsächlich ist dieses Wissen, das Wissen durch unmittelbaren Kontakt, die zentrale Wirkweise unseres inneren, subliminalen Selbstes, unseres inneren Mentals, unserer inneren vitalen Anteile, unseres subtil-physischen. Und zwar genau deshalb, weil diese inneren Ebenen, weil dieses subliminale Selbst nichts anderes als eine Projektion eben dieser höheren Ebenen sind. Ebenen, die darüber eine Verbindung zum Meer des Unterbewusstseins herstellen. Anders gesagt, unsere inneren, subliminalen Anteile sind in gewisser Weise Teil der Involution, der Einfaltung des göttlichen Bewusstseins. Wir sind darin, in diesem Bewusstsein, sozusagen Erben der höheren Höhen von Mental, Leben und Geist, Spirit, während wir in unserem äußeren Wesen, unserer äußeren Natur, im wahrsten Sinne des Wortes Kinder der Unbewusstheit, Kinder der aus der Materie aufsteigenden Evolution sind. Je mehr wir uns also unserem Inneren öffnen, je mehr wir nach innen gehen und aus unserem Inneren heraus leben, je mehr wir aus unserem Inneren empfangen, umso mehr lösen wir uns aus dieser Unbewusstheit, aus unserem unbewussten Ursprung, und wenden uns dem zu, bewegen uns zu dem hin, was uns in unserer Unwissenheit nun noch als überbewusst erscheint. Und dies ist der Grund, warum Sri Aurobindo und die Mutter immer wieder betonen, dass der erste Schritt oder einer der ersten Schritte zur Bewusstwerdung darin besteht, nach innen zu gehen und aus diesem Inneren heraus zu leben und die Welt und die Dinge von dort aus zu betrachten und wahrzunehmen. Unsere Unwissenheit, also der Zustand, in dem wir gewöhnlich in unserem äußeren Bewusstsein sind, wird dann vollständig, wenn sich unser Wesen, unser Dasein von anderen Wesen, von anderen Daseinsformen vollkommen löst, wenn es vollkommen davon getrennt ist. Zwar bleibt der unmittelbare Kontakt und damit das Wissen durch unmittelbaren Kontakt in unseren subliminalen Anteilen erhalten, diese und auch das noch tiefere Wissen durch tatsächliche Einheit, durch Identität, liegen jedoch nun hinter einem dichten Schleier. Wir erleben, erfahren eine klare Trennung oder Teilung in Selbst und Nicht-Selbst, in das, was wir sind und das, was wir nicht sind. Wir versuchen, irgendwie mit diesem Nicht-Selbst, mit der Welt, mit unserer Umgebung, mit anderen Menschen, mit fremden Energien umzugehen, können diese aber nun nicht mehr beherrschen. Wir wissen nicht mehr, was sie wirklich sind. Und so kreiert die Natur andere, indirekte Mittel. Wir kommunizieren mit der Umwelt über unsere physischen Sinnesorgane, spüren äußere Berührungen und Einschläge, wenn sie unser Nervensystem durchdringen oder dessen Saiten zum Schwingen bringen, und unser Mental und eine gewisse Intuition verbinden, ergänzen und koordinieren diese Wahrnehmungen zu einer Art Gesamtbild, ordnen sie in größere Zusammenhänge, in Konzepte, Philosophien, in Weltbilder ein. All dies ist aber naturgemäß nur ein indirektes Wissen. Ein Wissen, das ganz offensichtlich nicht nur unvollständig und damit ungewiss ist, sondern auch, was die Beherrschung der Natur und all seiner Wesen, Kräfte und Energien anbelangt, weitestgehend ineffizient. Und der Ursprung dieser Begrenztheit, dieser Unzulänglichkeit, die allem, was sich aus der Materie entrollt, immanent, eingeboren ist, liegt in dem, was wir bislang mit dem Begriff Unbewusstsein, in Conscience, bezeichnet haben. Und genau deshalb müssen wir uns mit diesem Unbewusstsein nun ein wenig näher befassen. Ganz einfach gesagt ist Unbewusstsein, in Conscience, eine Reproduktion des höchsten Überbewusstseins, und zwar ins genaue Gegenteil davon. Es ist ebenfalls ein absolutes, wirkt ebenfalls aus sich selbst heraus, quasi automatisch. Doch es tut dies in einer Art Trance. Das Sein, Dasein hat sich quasi in sich selbst verloren, in seinem eigenen Abgrund von Grenzenlosigkeit. Die leuchtende Selbstversunkenheit des reinen Selbstseins ist hier ein dunkles Einrollen, ein sich selbst verschlucken, ist die in der Dunkelheit verschleierte Dunkelheit, wie es im Veda heißt. So scheint Unbewusstsein quasi Nicht-Existenz, ein Zustand ohne jedes Dasein zu sein. Bewusstsein hat sich vollkommen selbst vergessen. Es ist da, aber nicht erwacht. Und doch ist dieses eingerollte, quasi verschlungene Bewusstsein ein Wissen durch Identität, wenn auch ein verborgenes, verhülltes Wissen. Denn es trägt die Wahrheit allen Seins und aller Dinge in sich selbst. Und wenn dieses Unbewusstsein zu wirken beginnt, wenn sich die schlafende Urmutter aller Dinge bewegt, wenn erste unbewusste Energien zu strömen beginnen, dann wird all das, was entsteht, wird unser materielles Universum mit der Präzision, mit der absoluten Vollkommenheit eines all dem innewohnenden, zutiefst vertrauten Wissens hervorgebracht, herausgebracht. In allem, was in unserem Universum existiert, in allen materiellen Dingen, ist die Realidee, die tatsächliche Wirklichkeit, der Weg, die Zukunft dieser Dinge enthalten, still und ruhend, ihrer selbst unbewusst. Alles trägt in sich eine grundlegende, aktiv wirksame, wenn auch noch blinde Intuition, eine exakte, unfehlbare, wenn auch noch augenlose Schau, eine klare und zielgerichtete, wenn auch noch vollkommen automatische Intelligenz, eine absolute, wenn auch noch vollkommen blinde Gewissheit. Es ist ganz offensichtlich derselbe Zustand, es sind dieselben Wirkweisen, wie wir sie im Überbewussten finden, mit dem einzigen, aber entscheidenden Unterschied, dass das ursprüngliche Selbstlicht hier selbst Dunkelheit ist. Mit diesem vertieften Wissen können wir uns nun noch einmal dem zuwenden, was wir im allgemeinen Sprachgebrauch Evolution nennen. Wir können nun klarer die verschiedenen Stufen oder Phasen dieser Evolution, dieser Entfaltung von Bewusstsein verstehen. Stufen, von denen wir uns bislang nur eine eher allgemeine Vorstellung gebildet haben. Denn wir sehen nun, dass es im Physischen, in der Materie, in allen materiellen Dingen ein subliminales Etwas gibt, eine bewusste Präsenz im Unbewussten, und dass diese Gegenwart, dieses eine Bewusste, alles Wirken dieser Dinge oder in diesen Dingen steuert und bestimmt. Wir, die die Dinge von außen betrachten, nehmen die Energien, Kräfte und Mächte, die etwa Pflanzen, Mineralien oder Edelsteinen innewohnen, nur durch aktive Berührung wahr. Oder anders gesagt, wir Menschen oder andere sozusagen lebende Wesen müssen diese Kräfte erst erwecken, zum Schwingen bringen. Materielle Dinge oder auch Pflanzen haben selbst keine Möglichkeit, diese schlummernden Energien auszudrücken und aus sich selbst heraus zu entfalten. Auf diese aktive Berührung, auf dieses Extrahieren gründen sich zahllose wissenschaftliche Anwendungen. Etwa die Atomkraft, aber auch Pflanzenheilkunde, wobei uns, dies wissen wir nun, immer bewusst bleiben muss, dass all diese Energien Kräfte des Geistes, des Spirit sind. Kräfte, die durch die eine höchste bewusste Energie aus der Selbstversunkenheit im Unbewusstsein nach und nach hervortreten. In den frühen und noch rudimentären animalischen Lebensformen tritt diese Energie dann aktiv hervor, muss also nicht mehr durch irgendeine Form von äußerer Berührung erweckt werden. Wir nehmen hier erste, sichtbare Vibrationen von Lebenskraft wahr, etwa in der Amöbe oder anderen Kleinstlebewesen, eine Art Zittern, ein erster Hinweis auf ein noch nicht offenbartes Fühlen, Empfinden, ein Tasten nach Licht, Luft, Lebensraum, Wachsen, ohne dass diese lebendige Materie diese Instinkte zum Ausdruck bringen, formulieren, kommunizieren, veräußerlichen kann. Noch werden keine aktiven Beziehungen zur Umwelt hergestellt. Alles ist reaktiv. Kontakte werden gespürt, ertragen, absorbiert. Und wenn diese ersten Lebensformen irgendeinen Einfluss ausüben, auf andere Lebensformen oder auf ihre Umgebung, dann geschieht dies vollkommen unbewusst. Es gibt kein aktives, bewusstes Handeln. Wir sehen also, dass in diesem frühen Stadium der Evolution das Unbewusstsein, der Zustand von Unbewusstheit, dominiert. Alles, was geschieht, wird durch das verborgene, darin enthaltene Bewusstsein getan, durch ein Wissen, durch Identität. Erst in einem nächsten Schritt tritt ein weiteres Wissen, eine weitere Erfahrung hinzu, ein Wissen durch Kontakt mit anderen Dingen. Oder anders gesagt, das eingeschlossene, im Inneren verborgene Bewusstsein bahnt sich unter großen Schwierigkeiten durch eine zähe Substanz seinen Weg an die Oberfläche. Der damit verbundene Druck, dieses Ringen, übersetzt sich in der Lebensform, im Lebewesen in eine Art Streben, in ein zunächst blindes Streben, mit dem Rest der Welt in eine bewusste Beziehung zu treten. Und je mehr Kontakte zu diesem Rest der Welt, zu anderen Dingen und Wesen hergestellt werden, je mehr die einzelne Lebensform empfängt und je häufiger sie reagiert, umso mehr kann diese nun lebendige Materie ihr eigenes Bewusstsein entwickeln, kann aus dem Unbewusstsein, aus dem Unterbewusstsein in etwas wachsen, was wir begrenztes, getrenntes Wissen nennen können. So sehen wir, wie eine Macht nach der anderen, eine Kraft nach der anderen, aus der ursprünglichen und selbstexistenten spirituellen Wahrnehmung oder Substanz heraustritt, nach vorne gebracht wird und sich in einem wachsenden, von anderen Dingen getrennten Bewusstsein manifestiert. Zunächst beobachten wir eine noch sehr grobe und fast vollständig verschleierte Sinneswahrnehmung, die sich nach und nach, unterstützt durch einen vitalen Instinkt und eine im Inneren verborgene Intuition, in konkrete Empfindungen entwickelt. Dann tritt etwas hervor, das wir lebensmental nennen können. Eine obskure Wahrnehmung, ein Gefühl für Dinge, eine Art Bewusstseinssicht. Emotionen bilden sich. Sie beginnen zu schwingen, zu vibrieren, streben nach Berührung, nach Austausch mit anderen. Und schließlich erwacht das, was wir als Denken bezeichnen. Ein Verstand, eine Vernunft, die das Objekt, das Gegenüber erfassen und verstehen, die Daten zusammenführen, verknüpfen und daraus Schlussfolgerungen bilden. Doch all das ist, wie wir aus eigener leidvoller Erfahrung wissen, ausgesprochen unvollständig. Es ist immer noch mit Unwissenheit durchwoben, ist immer noch durch das ursprüngliche, verdunkelnde Unbewusstsein entstellt. Alles geschieht nur indirekt, durch vermittelnde Instrumente. Bewusstsein wirkt nicht unmittelbar auf Bewusstsein ein. Zwar umfassen und durchdringen wir Dinge mit unserer mentalen Wahrnehmung, doch wir besitzen sie nicht. Wir wissen sie nicht wirklich, nicht durch eine tatsächliche Identität. Erst in einem nächsten Schritt, wenn unser subliminales Bewusstsein nach vorne tritt und unseren äußeren Instrumenten seine Wirkweisen auferlegt, rein und unverfälscht, können diese tieferen, wahreren Wahrnehmungen an die Oberfläche treten. Dies geschieht durchaus auch in unserem gewöhnlichen menschlichen Dasein. Doch es geschieht nur vereinzelt, rudimentär. Es ist die Ausnahme, nicht die Regel. Es ist anormal, übernatürlich, nicht normal, natürlich. Wenn wir uns allerdings in einem fortgeschritteneren Stadium unserem inneren subliminalen Wesen vollständig öffnen oder in es hineintreten, dann können wir unsere indirekte Wahrnehmung und damit unser gewöhnliches, getrenntes Wissen durch eine unmittelbare, innige Wahrnehmung ersetzen oder ergänzen. Und wenn wir uns dann auch noch unserer innersten Seele oder unseres überbewussten Selbstes bewusst werden, dann und nur dann kann das überhaupt erst beginnen, was wir spirituelles Wissen nennen. Ein Wissen, dessen Grundlage, dessen formgebende Macht, dessen wesenhafte Substanz Identität ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Die Grenzen der Unwissenheit. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.